Polizei-Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode und diesmal ein bisschen improvisiert. Wir sind nämlich hier beim Red Bull Salut in Zellernsee. Hallo Stefan.
Hallo.
Und ja, diese Folge ist eine Kooperation mit Radio Oberwiesenfeld. Deswegen hört sich das auch so ein bisschen wie eine Radio Oberwiesenfeld Overtime an, also die Spielanalysen nach dem Spiel. Aber jetzt sind wir erst einmal nach dem dritten von vier Spielen in Zell am See. Erstmal zum Turnier. Wir wurden akkreditiert von Bulli und wollen da erstmal ein bisschen drüber sprechen. Du bist das erste Mal in Zell am See, ich bin jetzt das dritte Mal. Wie gefällt es dir denn hier?
Na, ist ein ganz schöner Ort. Relativ klein, unübersichtlich, aber mit Charme. und so generell, was hier drumherum geboten ist, ist schon auch ganz schön anzuschauen, muss man sagen.
Auch von der Halle her? Ist halt sehr klein, aber es wird, glaube ich, Alpshockey League drin gespielt.
Genau, die EK Zeller Eisbären.
Genau. Vielleicht kurz zum Turnier selbst. Es sind vier Mannschaften dabei, der EHC Red Bull München, der EC Red Bull Salzburg, EV Zug und Rögle. Also sprich schon europäisches Spitzenhockey, was wir hier so geboten bekommen. Gab es da irgendeine Mannschaft, wo du dich sehr drauf gefreut hast? Jetzt abgesehen natürlich von der Münchner Mannschaft, wo wir natürlich auch ein bisschen Augenmerk auch in dieser Episode drauf haben.
Ja, tatsächlich war ich wirklich auf die Münchner am meisten gespannt, weil da doch da viel Wechsel dieses Jahr drin ist und spannende Spieler dazugekommen sind. Und generell so Highlight für mich war eher so die Trikots.
Die Trikots, ja gut.
Vom Rögle Bandy Clubben.
Ja, also die waren wirklich sehr cool. Also waren da überhaupt Sponsoren drauf?
Nein, es war nicht, ne? Nichts drauf, außer es war grün-weiß. Ja. Also vor allem grün. Und vorne stand nur groß mit so Nike Swoosh Bandy Clubben. Mhm. Und hinten drauf stand nur Name und Nummer. Ja. Mehr war nicht drauf. Das war sehr, sehr coole Oldschool-Vibes. Grün ist beileibe nicht meine Lieblingsfarbe, aber das war einfach stylisch und eine geile Aktion, muss man sagen.
Ja, hat auf jeden Fall sehr gut ausgeschaut. Rögle war ja auch gestern der erste Gegner vom EHC. Schau mal, da ganz kurz auf das Spiel. 4-1 für Rögle. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ja, wenn dann Rögle Bock hatte zu spielen, dann haben sie es dann auch getan. Gab ja noch ein 1-1 durch Murphy im ersten Drittel. Wie gesagt, auf die einzelnen Spieler, auf einige Neuzugänge kommen wir dann nachher noch zu sprechen. Rögle doch noch ein bisschen eine Nummer zu groß für den EHC. Kann man da sagen, einfach es ist Vorbereitung und der Fokus liegt eher auf was anderem?
Ja, zu beidem irgendwie. Also so ein Mischmasch, würde ich sagen. Es war ein Spiel schon irgendwie auf Augenhöhe. Man hat schon gesehen, dass bei Rögle doch viel mehr individuelle Klasse da ist. Man hat auch gesehen, dass bei München die Chemie noch nicht so stimmt. Mhm. Also ich glaube, zu weit weg war man nicht. Das Spiel hat man sich nehmen lassen, einfach durch viel zu viele Strafen. Bis zu den Strafen war es gar nicht schlecht. Und auch immer wieder zwischendrin, wenn man mal kurz 5 gegen 5 gespielt hat, war auch alles okay. Aber ja, also schwierig. Das Spiel ist schwierig zu bewerten, weil einfach viel zu viele Strafen drin waren. Mhm. Generell aber hat man schon gesehen, dass Rögle sehr tolle Einzelspieler hat.
Ja. Heute dann das Spiel quasi um Platz 3 gegen EC Red Bull Salzburg. 2 Tore zurückgelegen, dann noch im ersten Drittel durch Adam Brooks den Anschlusstreffer und dann im zweiten Drittel ein Tor und das dritte Drittel mit 4 Treffern. Ja, da sind wir gar nicht mehr so schnell hinterhergekommen beim Torezählen, ne?
Ja, beim Instagram-Posten noch dazu.
Ja.
Videoschnitt.
Aber da hat dann doch schon einiges auch gepasst, ne? Salzburg war gestern doch auch mit einem sehr guten Spiel.
Ja, Salzburg war gestern sehr, sehr stark. Gerade das erste Drittel gegen EV Zug haben sie wirklich gut gespielt. Und wenn man da so die erste Reihe im Sturm anschaut, auch in der Abwehr mit Bengtsson, aber im Sturm mit Gregory Hoffmann, mit Tata, man kennt ihn aus der NHL.
Ja.
Und wer
gibt
war
auch
dazu?
Fans, die Fotos wollten mit ihm.
Ja, das ist richtig, das habe ich auch noch gesehen, genau. Und noch ein Ex, Kubalik, Dominik Kubalik. Also so eine Reihe, Tata, Kubalik, Hoffmann. als Schweizer, als österreichischer Meister zu verteidigen, ist schon sehr schwierig. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Man hat aber im zweiten Spiel bei uns gemerkt, dass das Tempo deutlich schneller war. Von daher habe ich heute erwartet, dass wir das klarer spielen. Mhm. Gerade den Anfang hat man halt verschlafen. 2-0 gleich hinten. Ich glaube sogar 2 Powerplay-Tore im gleichen Powerplay ist ermöglicht durch CHL-Regeln, die hier gespielt werden.
Ja.
Dann hat man sich aber ganz gut gefangen. Das Tor von Brooks war, glaube ich, vom Sinn vorbereitet. An der Bande wirklich super gut. Also du hast richtig gesehen, der wollte diesen Puck haben.
Ja.
Und dann quer gepasst und in genauen Winkel. Das war wichtig, glaube ich, einfach für den Kopf. Und ab da ging es bergauf. Das zweite Drittel war schon gar nicht so schlecht, aber man hat sich noch sehr, sehr schwer getan, bei 5-5 Chancen rauszuspielen.
Mhm.
Also das ist wirklich aufgefallen. Und das dritte Drittel war eigentlich fast nur noch Powerplay. Da hat sich Salzburg dann einfach nichts Bösartiges, aber teilweise echt auch dumme Strafen, muss man einfach auch dann so zugeben, einfach völlig aus dem Spiel genommen. Und also sagen Sie mal so, es war natürlich schon besser, aber auch sehr begünstigt durch Salzburgs Undiszipliniertheiten. Und Powerplay sieht gut aus, muss man sagen. Ist auch am Anfang der Saison, haben es die Stürmer immer leichter als die Verteidiger, da reinzukommen.
Ich glaube, das werden wir noch öfters im Pulscheck noch hören dieses Jahr.
Ja.
Das Powerplay-Thema.
Ja, aber man hat einfach auch gesehen, dass da auch im Powerplay irgendwo 3 Reihen da sind, die scoren können. Wenn du da einen Eisenschmied und einen McKenna auf rechts stehen hast vorm Tor, ein Rieder, da ist schon Qualität da. Und dann kommt da irgendwo einfach nochmal ein Fontaine und ein Ferguson im Mix. Da ist schon viel, viel Qualität im Powerplay. Mhm. Aber wie gesagt, im 5-5 war es mir zu wenig rausgespielte Chancen da.
Mhm.
Das war jetzt ja doch ein Gegner mindestens auf Augenhöhe.
Ja.
Aber auch da muss man halt auch wieder sagen, Salzburg hat jetzt nicht den Riesenwechsel gemacht. Das ist ein Stamm, der schon sehr lang zusammenspielt.
Ja.
Versus unsere Neufindung. Alles in allem schon okay.
Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir mal auf ein paar Neuzugänge. Das ist das, was die Fans ja auch interessiert. Wie so die Eindrücke waren. Du hast schon ein paar Namen genannt. Fangen wir mal mit Gabriel Fontaine an. Aus Berlin gekommen. Ich finde, noch nicht so auffällig, aber muss er auch in erster Linie gar nicht.
Nee, was mir sehr aufgefallen bei ihm ist, ist der Spielwitz.
Mhm.
Du merkst die Qualität. Ja, wie du sagst, er ist jetzt nicht rausgestochen oder hat irgendwie fantastische Sachen gemacht, aber du hast einfach gesehen, da musst du halt wirklich immer aufpassen. Wenn du da mal irgendwie kurz schläfst, dann klingelt's. Und
ja, so ein bisschen lebt auch von seiner Spielintelligenz und das hat man schon gesehen. Es ist halt auch da wieder ein Spieler, der nicht so auffällt, aber der halt extrem wichtig ist für ein Teamgebilde, sage ich jetzt mal. Und vor allem auch mit der Reihe Hirosi und McKenna, wo er heute gespielt hat.
Ja.
Das hat schon auch gepasst.
Ja, also für mich tatsächlich Hirosi da etwas abgetaucht. Auch gestern war...
Ja, gestern ging es noch, finde ich. Aber heute...
Heute war nichts, sagen wir es mal so. Mhm. Also es war nicht schlecht. Er hat für mich jetzt keine Fehler gemacht, aber er war definitiv zwischen Ferguson und McKenna ist er abgefallen. Aber ich meine, nicht jedes Spiel ist toll. Also passt schon.
Ja. Dann reden wir über Brady Ferguson, von Rögle gekommen, hat er gestern gegen sein altes Team gespielt. Auch er mit einer, ja, wirklich mit viel Spielintelligenz.
Ja.
Ein Spieler, der kommt. Ich weiß gar nicht, ob man so das Scoring von ihm erwarten kann. Wie würdest du das einschätzen?
Überraschenderweise hat er Powerplay gespielt.
Mhm.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sonst würde ich es genau wie du sagen. Also er wurde, glaube ich, tatsächlich für die hinteren Reihen als Center geholt. Ist ein sehr hart arbeitender Center mit spielender Intelligenz, On-Ice-Vision, sagt man ja so schön.
Ja.
Aber ja, du hast das eigentlich alles gesagt. Das ist ein Spieler, der uns da schon weiterbringt.
Und das Schöne ist, wir haben Brady Ferguson im Interview gehabt und das hört ihr jetzt.
These small details and they kind of bit us on a few plays that I think we caused ourselves problems, and then three we weren't very disciplined. Couldn't get in the flow of the game with 5-5 and a lot of PK, but I don't know, these are stepping stones for the season. Obviously, we want to win that game like the previous two, but you can see the team building chemistry, and Lacer PK is doing something.
Yeah. Did you expect that intense and physical game against your old colleagues?
Yeah, for sure. I thought it was honestly going to be a little bit more intense. But like I just said, we weren't very disciplined, so it was a lot of penalty kills. So yeah, but I thought we hung in there. I think you know, their second goal, we have a little bit of a bad change, and they bite us. And that's hockey. Like I just said, small details, and these are stepping stones to learn for the down season.
Yeah. Tomorrow you play against Salzburg, the ex-club of our coach.
Yeah.
Do you have a key or plan to succeed tomorrow, or you're not thinking about that now?
Yeah, right now I'm not really thinking about it. But yeah, I think they know how we're going to play, and I think we're going to know how they play. So it'll be hopefully a pretty even matchup, and we can come on top and stay a little bit more disciplined tomorrow.
Okay. Besides the game, did you already have a chance to chat with some of your old colleagues?
Yeah, we saw him last night at the dinner at the castle. So it was a little bit of a weird game for me. So yeah, it's still preseason, so I'm still trying to get the hang of things, how Red Bull plays. But it was really good to see man, see some ex-colleagues. So it was nice.
Das war das Interview mit Brady Ferguson, und der Stefan hat sich gedacht, ach, wir müssen noch mal weiter quatschen. Ich habe noch ein paar Fragen an Brady, und deswegen haben wir für euch noch ein Interview mit ihm. Quasi exklusiv für Bully und Radio Oberwiesenfeld, wenn man so möchte. Genau. Und das hört ihr jetzt.
You got introduced by Conny Appelshauser already to Bavarian rules and Bavarian landscape. How did you like it so far?
Yeah, it's a little bit different from where I grew up in Texas. So it's been incredible. Yeah, all the guys have been amazing. So lucky, you know, I love Munich, but it's really nice to be able to see another part of Bavaria. The farms and the mountains, and so it's pretty special.
Do you already experience negative things of Munich's maybe too, like traffic or something?
Yeah, the traffic's not that fun, but I brought a little bit, I guess it's in Germany too, but I've been biking to the rink more than driving because of the traffic, so it's we'll figure it out.
It's way faster, a smart move.
Yeah, way faster. So it'll help my conditioning in the future, hopefully.
Yeah. What's different so far in Munich from the hockey stations you played before?
My previous team in Sweden, the team we just played. Yeah, the hockey's a little bit different. But city-wise, yeah, Munich is 100 times bigger than where I lived previously. So that was a bit of an adjustment for my family. But I'm loving it. I'm just trying to adapt to the new hockey culture, and I'm really excited to play in front of our fans at SCP Garden. So looking forward to it.
You mentioned your former teammates today. Got some good chirping going on?
Yeah. It was. I'm not gonna lie. It was kind of weird playing against them, but it was fun. We were joking around out there a little bit and giving each other some shit, but it was nice to see them. I spent 5 years there, so it was a lot of ups and downs with that club, and I have nothing but respect for them.
Ja, was kann man sagen? Einfach sympathisch, oder?
Ja, absolut bodenständiger Kerl, redegewandt. Man merkt schon definitiv eine Medienausbildung. amerikanisch durch und durch. Aber ja, sehr sympathisch. Gibt es nichts zu sagen eigentlich.
Ja. Dann schauen wir weiter bei den Neuzugängen. Wir haben auch schon einen Namen genannt, nämlich Jeremy McKenna, letztes Jahr in Nürnberg. Wirklich super funktioniert. Und ich finde auch, bei den zwei Spielen hat man schon seine Klasse gesehen. Ist vielleicht auch so ein bisschen, wir haben uns ja auch schon ein bisschen darüber unterhalten, so ein Geheimtipp für uns, auch was das Scoring betrifft.
Ja.
Nicht nur was, was die Tore betrifft, sondern auch die Assists. Das ist ja bei ihm relativ even, wenn man so möchte.
Ja, ja, für mich tatsächlich eher der Typ Sniper. Mhm. Aber was mir bei ihm aufgefallen ist, der läuft immer so unterm Radar. Also man sieht ihn im Spielaufbau. Ich weiß nicht, ob er da wirklich beteiligt ist. Aber man, also wenn ja, dann sehr unterm Radar, der fällt nicht auf und nix. Mhm. Und auf einmal steht er wieder am langen Pfosten. Jedes Mal schleicht er sich da irgendwie hin auf seiner Schussposition und knallt da wieder einen raus. Also ja. der ist brandgefährlich. Der schafft es irgendwie, dadurch gegnerische Drittel irgendwie zu schleichen. So wie bei manchen Fußballspielern, wo man es nachruft, zum Beispiel so ein Roy Mackay oder so, der halt auf einmal da steht und dann klingelt's.
Ja, ist auch schon passiert.
Genau, und da wir ja eh schon sehr spielstarke Center und Winger auch dieses Jahr noch zusätzlich verpflichtet haben, braucht es aber auch genauso einen, der einfach da richtig steht.
Ja.
Und da waren schon ein paar Situationen dabei, da hätte ich mir lieber ihn als andere gewünscht, die dann wieder gepasst haben oder noch versucht haben zu ziehen oder so, anstatt einfach mal beim ersten Kontakt abzuziehen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch das, was man München auch vor allem letzte Saison so ein bisschen noch nachsagen muss. Die Chancenverwertung und auch so, also noch nicht mal das Herausarbeiten von Chancen, sondern vor allem der Abschluss. Und ich glaube, da hat man so ein gutes Puzzlestück, wenn man so möchte, gefunden bei Jeremy McKenna.
Absolut.
Schauen wir weiter in die Abwehr. Fabio Wagner. Ist mir gestern auch sehr aufgefallen. Sehr bissiger Spieler.
Ja.
Auch heute wieder. Es ist schon auch da wieder eine richtige Top-Verpflichtung für den EHC, finde ich.
Ja, gestern war ich überrascht, weil...
Also auch gute Antizipation.
Ja, aber gestern sehr viel Fehler. Also gestern ist er mir vor allem durch Fehler aufgefallen.
Okay.
Das war aber heute deutlich besser. Und das ist eigentlich auch nicht er. Also so wie man ihn ja aus der Liga kennt, ist er eher der Mr. Zuverlässig.
Ja.
Aber ja, wie du sagst, prinzipiell sehr hart, immer giftig, auch gern mal einfach schon den Schläger vorne reingehalten und dann kam der Körper trotzdem noch nach. Also das fand ich schon sehr beeindruckend vom Timing her, immer mal wieder gesehen.
Ja.
Den Puck vorne rausstechen und dann knallt's. Muss man auch stehen, sowas, muss man auch sagen. Ich glaube, der braucht noch Zeit, sich den Platz zu finden dort. Aber generell habe ich da hohe Hoffnung. Also
ja.
Das ist für mich ein super Charakter, Führungsqualität, auch Ferguson, um das da nochmal zu nennen. Das sind Spieler, die uns, glaube ich, da gefehlt haben im letzten Jahr.
Große Hoffnungen und auch, ich glaube, viel erwartet können wir von Philipp Sinn.
Ja.
Haben wir ja vor ein paar Monaten schon bei der Nationalmannschaft gesehen. Haben wir ja auch schon mit ihm gesprochen und auch da hat er schon einen sehr, ja, wie soll man sagen, einen sehr kompletten Eindruck gemacht. Auch bei dem Turnier jetzt mit guten Aufbaupässen geglänzt, finde ich. Und der strahlt einfach für sein junges Alter, er ist 21, schon auch eine relativ hohe Ruhe am Puck aus.
Ja, also im Kreis der Nationalmannschaft ist er uns ja schon durch enorme Abgeklärtheit, auch so im Interview, einer gesunden Portion Selbstbewusstsein aufgefallen.
Ja.
Bei den beiden Spielen, man merkt einfach, schlittschuhtechnisch ist er gut dabei.
Mhm.
Er ist ein Typ Offensivverteidiger, ist sofort bei jedem Rush dabei. Also du brauchst definitiv einen, der daneben aufräumt. Zwei von denen, sagen wir mal Sinn und Murphy, eine Reihe wäre absolutes Harakiri, außer du brauchst jetzt dringend ein Tor. Aber ja, das ist der Typ. Ich meine, stellt man ja eh gern zusammen, Offensiv- und Defensivverteidiger.
Mhm.
Und so seine Aussetzer, die er so in Jugendzeiten öfter mal hatte, einfach beim Aufbaupass schlampig oder unkonzentriert, habe ich jetzt die zwei Tage nicht gesehen.
Ja.
Das stimmt mich sehr froh und frohen Mutes sozusagen, glaube ich, dass er könnte für mich eine der Überraschungen diese Saison werden, dass er vielleicht im zweiten Verteidigerpaar spielt, viel Eiszeit nimmt. Das würde mich sehr für ihn freuen, weil ich glaube, wenn du dem Zeit gibst, der entwickelt sich noch weiter, der hat noch Luft nach oben.
Gutes Potenzial.
Schuss, bissig, auch wie gesagt heute das 2:1 oder das erste Münchner Tor. Man hat gesehen, der Puck geht an die Bande, alle sind schon beim Zurückziehen und er hat die Chance gesehen und wollte den Puck unbedingt haben. Mhm. Und den hat er sich geholt, hat ihn quergelegt und drin war das Ding. Also das ist schon so ein Charakter, der unheimlich wertvoll sein kann. Und gerade mit 21, der scheißt sich nichts, wie man auf Bayerisch sagt. Ja, wird sehr, sehr spannend, die Personalie.
Ryan Murphy?
Fand ich wenig zu sehen. Also viel am Puck.
Aber das ist ja auch seine Rolle. Also vor allem auch im Powerplay, ja. Das zieht er halt auch auf.
Ja. Schlittschuh-technisch natürlich gut. Aber ich fand so seine Stärken, die er in Salzburg hatte, hat er jetzt noch nicht ausgespielt. Er war schon irgendwo der Quarterback im Powerplay. Jede zweite, dritte Scheibe ging über ihn und er hat das gut verteidigt. Die Schüsse hat er noch nicht so durchgekriegt, das war halt das in Salzburg. Der hat gefühlt, jeden zweiten Schuss kam super gefährlich, wurde noch abgefälscht, ging direkt rein.
Das hat er aber auch schon versucht, jetzt die zwei Spiele.
Ja, immer wieder, aber er hat sie nicht durchgekriegt.
Ja, genau, das ist genau das gewesen. Ja.
Genau, das hat noch gefehlt, genau das einfach, was man von ihm erwartet.
Luischenko, auch schon relativ früh gewusst, dass er nach München geht. Haben ihn auch gesehen bei der Nationalmannschaft, 25 Jahre, aus Wolfsburg gekommen. Wie war dein Eindruck von ihm? Sehr giftig, fand ich.
Giftig, ja. Gestern sehr unglückliches Spiel. Also ganz ehrlich, gestern hätte ich ihn vielleicht im dritten Drittel rausgelassen als Trainer. Mhm. Weil du hast von Anfang an gesehen, das ist heute nicht sein Spiel. Er war sehr engagiert. Man kann ihm den Willen nicht abreden, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber es ging halt alles falsch, was falsch gehen konnte.
Und dafür ist auch Vorbereitung da. Das gibt's
ja
auch.
Nein, das ist jetzt nicht böse gemeint, dass sowas passiert. Also das, auch wenn es keine Vorbereitung wäre, man hat solche Tage und das sind Menschen und das ist okay. Und wenn ich dann sage, da hätten ich als Trainer ihn vielleicht für das letzte Drittel rausgelassen, ist es halt nur, um ihn zu schützen.
Ja.
Weil man, glaube ich, weiß genau, was man an ihm hat. Und das ist ein Schneller. Er kann ein giftiger Stürmer sein. Er hat letztes Jahr über 28 Punkte gemacht. Ist für mich jetzt kein Top-4-Stürmer oder Top-6-Stürmer. Aber er ist, glaube ich, schon ein wichtiges Puzzlestück, weil man halt immer gesehen hat, Meistermannschaften oder Mannschaften, die weit in den Playoffs kommen, sind tief besetzt. Und letztes Jahr hatten wir immer wieder gesagt, auch gerade du hast es immer wieder angemerkt, wenn du eine Reihe um Hirose ausgeschalten hast, dann war das Münchner Scoring weg. Und jetzt hast du schon mal zwei Reihen, wo D'Souza und McKenna als Sniper drin sind.
D'Souza ja verletzungsbedingt jetzt diese Wochenende nicht dabei.
Genau. Du hast Elis noch dazu und die schon angesprochenen Neuzugänge. Und da brauchst du einfach auch in der dritten Reihe jemanden, der gefährlich ist, den man da bringen kann. Gerade in diese Energy-Line, wie man ja gerne sagt, und die auch so ein bisschen Grittiness reinbringt, passt der eigentlich perfekt rein. Heute hat er weniger Spielzeitgefühl gekriegt, war nicht ganz so was aufgeregt, aber ja. Er hat heute, glaube ich, auf Nummer sicher gespielt. Ich glaube, er wollte sich heute Selbstbewusstsein holen.
Ja.
War wieder keine Offenbarung, aber war okay.
Ja.
Besser als gestern. Sagen wir verbessert, sagt man ja. So schön.
Ja. Dylan Hetherington. Müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Das ist so der Spieler, habe ich so das Gefühl auch, wenn man sich mit Fans unterhält, dass das derjenige ist, auf den sich die meisten freuen, weil es halt irgendwie so gefühlt der Verteidiger ist, den man sich in Fankreisen schon seit Jahren gewünscht hat.
Mhm.
Hat er das bisher so, oder ist er der Spielertyp, das, was man so von ihm denkt, wenn man so vor allem seine Daten so liest?
Der Spielertyp ist er sicher. Er hat es aber nicht gezeigt an dem Wochenende.
Ja.
Also diese Härte, die du ansprichst.
Ja.
Was er für mich zeigt, und das überrascht mich sehr, die ersten Schritte sind bei ihm sehr schnell. Für seine Größe ist er vom Antritt her ziemlich gut.
Ja.
Natürlich fehlt es dann an Topspeed, aber ich meine, wie groß ist er? 1,90 plus?
Ja.
Das wundert mich jetzt halt überhaupt nicht, aber man sieht einfach schon, es wird für einen Verteidiger sehr, sehr schwer, von ihm wegzukommen. Dadurch, dass er den Antritt hat, er hat natürlich einen super langen Stock Und das ist echt unangenehm für die Gegner. Das ist Gold wert im Penalty Kill. Da haben wir jetzt mit Conny und ihm zwei Formationen, wo einfach ein wahnsinnig langer Stock drin ist, ein guter Körper drin ist. Sein Aufbaupass ist super, sehr sauber, ganz klar. Da ist kein Verschnörkeltes drin, keine kreativen Ideen, was du ja eigentlich auch nicht möchtest in dem Moment. Im zweiten Pass gerne, aber im ersten Pass, der muss sauber aufs Blatt kommen, dass man hinten geordnet rauskommt. Und das macht er super. Die Härte haben wir jetzt noch nicht gesehen. Er war immer mal wieder, hat er gerne diskutiert dann auch, hat geantwortet sozusagen. Aber tatsächlich so nicklicher fand ich tatsächlich einen Sinn. Mhm. Der ist immer mal wieder hin und heute Rio Kaiser. Mhm. Ich glaube, der bleibt auch gerne einfach mal stehen, wenn der andere braucht.
Ja, Rio Kaiser angesprochen, heute gespielt, gestern nicht, auch solide, würde ich sagen.
Ja, absolut. Viel Zeit hatte er, glaube ich, nicht. Aber also zeigt einfach, dass er sich auch nicht rumschubsen lässt.
Ja. Gibt's was, was du gesehen hast, rein taktischer Natur, was Oliver David direkt eingeführt hat?
Ja, der Aufbau von hinten raus ist geordneter. Was mir aufgefallen ist heute, vor allem im Powerplay, gerade die Salzburger Spieler, ich habe es nicht mehr im Kopf, wie die Powerplay spielen, aber wir spielen halt diesen typischen Umbrella, wo der Puck eben dann zurückgespielt wird auf den letzten Mann. Den haben Sinn und Murphy oft nicht hinbekommen. Das hat mich sehr überrascht. Aber generell kennen wir diese Powerplay-Formation, das muss halt wahrscheinlich einfach noch geübt werden. Was ist mir aufgefallen? Wir hatten einen deutlich defensiveren Forecheck als die letzten Jahre.
Ja.
Der hat ja bei uns meistens schon an den Bully-Kreisen angefangen. Jetzt war es eigentlich eher schon bis zur blauen Linie sich zurückziehend und eher darauf lauern, dass ein schlechter Pass gespielt wird oder so. Da waren sie auch dann immer wieder da und giftig dann auch gern mal zu zweit. Aber dieses ganz aggressive Vorchecken habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Ich fand es generell auch ein bisschen ruhigeres Spiel. Also in manchen Teilen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, vor allem in Überzahl und in Unterzahl, da kam schon eine gewisse Aggressivität dazu. Mhm. Aber insgesamt, glaube ich, war der Fokus jetzt erstmal auch so ein bisschen das Spiel zu beruhigen, vor allem gegen ein Team, das nominell besser besetzt ist.
Klarer, würde ich sagen.
Das muss man halt in der DL auch sagen. Da hast du halt auch dann Spiele gegen Berlin und da haben wir letztes Jahr auch einige gesehen. Da kannst du halt nicht immer den gleichen Spielstil aufs Eis bringen. Auch wenn man sagt, natürlich, man schaut aufs eigene Spiel, aber ein bisschen nach dem Gegner schauen muss man auch. Und ich finde, wir wollen jetzt da noch nicht zu viel reininterpretieren, aber ich finde schon, dass man rein taktischer Natur gestern und heute schon unterschiedlich betrachten kann und dass da verschiedene Herangehensweisen zu sehen waren.
Es waren ja auch heute das erste Mal die Sturmreihen umgestellt.
Ja.
Also die Defensivreihen haben jetzt, glaube ich, in allen vier Spielen, wenn ich mich nicht irre, gleich gespielt. Mhm. Nur die dritte und vierte Reihe waren, glaube ich, teilweise ein bisschen anders, auch nominell.
Ja.
Weil eben Kaiser jetzt auch gespielt hat zum Beispiel. Aber die Sturmreihen waren heute, glaube ich, das erste Mal tatsächlich verändert. Und nicht nur Schinko für Eisenschmied oder so, Einzelposition, sondern auch wirklich in der Reihenzusammenstellung. Was mir aufgefallen ist, letztes Jahr ist man in der Eröffnung, wenn dann der Rush ins gegnerische Drittel kam, sehr schnell auf Außen gegangen und hat versucht, über Geschwindigkeit über Außen reinzukommen. Da hat man mehr Varianz jetzt drin. Man hat immer mal wieder auch versucht, in der Mitte dann einen auszuzocken oder ganz spät nur quasi eine halbe Position weiter zu spielen und nicht nach ganz außen gleich. Und manchmal ging es dann aber trotzdem wieder über außen. Und das ist schon was, wie du gesagt hast, wie, wenn du gegen Mannschaften wie Berlin oder Mannheim mit großen Körpern spielst, dann musst du da Varianz reinbringen, weil sonst machen sie dir die Wege einfach zu. Und das ist schon aufgefallen. Aber wie du sagst, es ist Vorbereitung, da soll auch viel ausprobiert werden. Weil wenn du das nicht tust, übersiehst du vielleicht Sachen, die einfach wirklich gut sind.
Ja. Gibt es denn noch Bereiche, wo du sagst, ach, das sieht noch nicht so gut aus, jetzt gar nicht so von den Vorbereitungsspielen her, sondern rein auch von der Kaderstruktur. Fehlt dir da irgendwo noch was? Also ich finde, ja, man hat schon intelligent ergänzt und auch die Sachen gesehen und angesprochen wohl, die letztes Jahr nicht so gut gelaufen sind. Wir haben ja schon ein paar Spiele jetzt, wie gesagt, analysiert. Gibt es noch irgendwo eine Lücke, wo du sagst, da würdest du gerne noch jemanden sehen?
Also generell finde ich, auch wenn gute Spieler gegangen sind, Charaktere wie Dominik Bittner nehme ich jetzt mal da raus, sie wurden mindestens einen Tick besser ersetzt. Also man hat schon deutlich gesehen, man hat kapiert, dass man da was machen muss. Vor allem in der Führungsqualität. Leadership in der Kabine, Teamplay schaut deutlich besser aus. Und da ist jetzt viel mehr drin, auch wenn man eben sieht, dass eben Bittner Smith auch raus ist. Da hat es einfach gefehlt.
Zwei Charaktere halt auch für Teams, muss man auch schon sagen.
Absolut. Jetzt hat man halt natürlich das Pech, dass Will Butcher verletzt ist. Und,
gute Besserung.
Ja, gute Besserung auf jeden Fall. Wenn man die Pressemeldung genau liest, steht eigentlich drin, man weiß nicht, ob überhaupt. Es steht drin, auf unbestimmte Zeit fehlt er. Man kann noch nichts Genaues sagen, so auf die Art. Sowas schreibst du eigentlich rein, wenn du sagst, das könnte sehr, sehr lange dauern. Mhm. Sonst heißt es immer, mehrere Monate, mehrere Wochen von Spiel zu Spiel. Das sind immer so die Einordnungen. Und,
day to day.
Genau. Ich rechne mit Butcher dieses Jahr nicht, ganz ehrlich. Mhm. Da fehlt uns natürlich ein Puzzlestück mit einem schnellen Verteidiger, der gute Pässe spielen kann. Ist ein zweischneidiges Schwert. Wir beide sind immer sehr für junge Spieler, Zeit zu geben, was man die letzten Jahre auch immer wieder aus der Mannschaft quasi oder aus Interviews der Mannschaft rausgehört hat. Die Hauptrunde ist nicht mehr das Wichtigste. Dann kann man auch da mal schauen, dass man sagt, okay, lassen wir den Jungen doch mal mehr Zeit. Und ich habe Sinn vorhin angesprochen, gib ihm die zweite Reihe. Lass ihm die Zeit fressen, bringt ihn weiter. Damit profitiert man als Organisation für lange. Und vor den Playoffs kann man dann ja auch noch mal einen holen, der da vorne reinpasst. War ja bei Johansson auch nicht anders zum Beispiel zuletzt. Auch wenn er jetzt nicht das gebracht hat, was man wollte. Aber das war halt genau dieser Typ Verteidiger eigentlich. Mhm. Oder man sagt halt, nein, wir wollen jetzt von Anfang an eine Mannschaft, die wächst, zusammenwächst und in den Playoffs dann komplett dasteht. Und dann könnte man schon schauen, dass man diese Position noch nachbesetzt. Ich denke, auch auf dem Ausländermarkt, auf dem deutschen Markt wird es nichts Passendes geben, aber auf dem Ausländermarkt gibt es definitiv Spieler, die da reinpassen. Und da muss halt das Trainerteam entscheiden, welchen Weg sie gehen möchten. Lieber die Jungen Zeit geben, dann würde den Kaiser vielleicht auch nachrutschen und mehr Zeit bekommen. So würde ich sagen, wird der wahrscheinlich viel, viel Kaufbeuren spielen, wenig München. Und das ist auch schon so ein frommer Wunsch, so mehr Spiele für Wolf. Also heute das zweite Spiel hat er gekriegt, auch in Sursee hat er das zweite Spiel gekriegt. Ich fand ihn heute sehr gut. Ja. Er hat ein paar schöne Saves ausgepackt, einen überragenden, haben wir auch in der Bully-Story drin gehabt, wo er einfach viel Traffic im Torraum hat und einen Save recovern muss und dann durch guten Positionsspiel einfach genau richtig steht. Schaut natürlich immer spektakulär aus, wenn er dann mit der Fanghand da noch rausfischt. Die war einfach gut positioniert. Kann man sagen, der wurde in die Fanghand geschossen. Ja, aber die muss da sein. Und da genau muss sie sein. Und das ist super Positionsspiel. Und deswegen hoffe ich, dass ein Wolf dieses Jahr mindestens 15 Spiele kriegt. Ja. Niederberger ist viel Spieler, das weiß man, der möchte diese Spiele auch haben. Ich hoffe, dass man sich da mit ihm einigen kann und sagen kann, hey, hör mal zu, da ist ein Junge mit wahnsinnig viel Talent. Wir haben Bittner noch dazu gekriegt, der auch Talent hat. Der hat für Wolf, ich glaube, die U18-WM gespielt, weil der erkrankte kurz vorher schon angereist war. Das war extrem bitter damals für ihn. Also auch der kann was. Ich glaube, dass Bittner viel in Bad Tölz spielt. Und Wolf immer wieder in Kaufbeuren auch spielt, um sich Spiele zu holen. Er mag das und er hat auch letztes Jahr, so wie man hört, selbst darum gebeten. Ich hoffe, dass er wirklich diese 15 Spiele macht. Dann kann noch 5 der Bittner haben von mir aus. Und dann hat Niederberger immer noch 32 Spiele. Mhm. Und das dürfte doch auch für sein Alter irgendwann dann auch passend sein, hoffentlich.
Wo geht's denn hin mit dem ERC?
Schwer zu sagen, weil der Rest der Liga auch so schwer vorherzusagen ist. Berlin war für mich klar weiterhin vorne dran. Die haben einfach durch die ganze Situation letztes Jahr ein zusammengeschweißtes Team, wo jetzt eigentlich nur 2 nennenswerte Neuzugänge sind, mit dem Andi Eder, der eigentlich eh da schon dazugehört, wie man so mitbekommen hat, und Vikingstad. Das heißt, die sind eingespielt, da darf eigentlich nichts vorbeikommen. Jetzt verletzt sich Wissmann sehr langfristig.
Auch da gute Besserung.
Wissmann hat Müller schon deutlich besser gemacht. Also da verlierst du vielleicht sogar 1,5 Verteidiger. Das ist schon bitter. Aber man hat mit Ranky jetzt da wieder einen zurückgekriegt, den man letztes Jahr früh verloren hat. Ich denke, die werden vorne dran sein. Und dann wird es interessant. Köln hat sehr, sehr stark nachverpflichtet. Aber auch alle Spieler, die letztes Jahr viele Verletzungen hatten. Kaski hat nur ein Spiel, glaube ich, gemacht. Bock war einige Spiele raus. Kämmeleinen, glaube ich, heißt er, hat einige Spiele gefehlt. Das kann sehr, sehr gut werden und kann aber auch in die Hose gehen. Und dann hast du natürlich noch Mannheim da. Das ist das gleiche Spiel wie jedes Jahr. Auf dem Blatt Papier einer der stärksten Kader der Liga, absolut gleichwertig mit Berlin und München. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Kriegt Elkins die Kabine in den Griff oder nicht?
Naja.
Das
und aufs
einfach,
Eis alles.
Ja.
Das Potenzial.
Wenn man einfach auch bei uns einfach nur auf das Kadersheet schaut, haben wir einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Die Atmosphäre, wie man jetzt hier rundherum auch von Offiziellen bestätigt bekommen hat, ist hervorragend im Team und das kann unsere große Stärke werden. Mhm. Individuelle Klasse ist da. Wir müssen schauen, dass wir 5 gegen 5 Chancen kreieren und die auch machen. Das ist das Wichtige. Mhm. Das geht vor allem durch Selbstbewusstsein. Und da hoffen wir mal auf einen guten Saisonstart.
Also Platz 3, wenn ich das jetzt richtig rausgelesen habe.
Ja, wäre doch machbar, oder?
Ja.
Also wenn du Kader anschaust, ist auch alles drin.
Ja.
Also Berlin braucht da bloß einen Slump drin haben. Hat man ja letztes Jahr mit Ingolstadt gesehen. Die haben jetzt auch nicht den stärksten Kader gehabt, aber die haben halt einfach eine Hauptrunde gespielt, wo sie nicht nachgelassen haben.
Ja.
Und dadurch sind sie Hauptrundenmeister geworden. Dass die in den Playoffs nicht gewinnen, war eigentlich vielen klar. Aber Playoffs sind dann wieder eine andere Welt. Und auf dem Papier würde ich sagen, rein auf dem Papier, 10-mal Wissmann jetzt noch dazu, sind Mannheim, Berlin und München auf einer Höhe. Dann kommt gleich danach Köln. Und dann fehlt es weiter, meiner Meinung nach. Also da ist dann schon eine relativ große Lücke mittlerweile. Aber ich würde mal sagen, gerade die ersten 3 werden den ersten Platz ausmachen und dann vielleicht kämpft sich Köln irgendwo zwischen rein. Aber ja, also der Kader ist schon top auf dem Blatt.
Alles Weitere auch zur DEL hört ihr natürlich auch bei uns im Pulscheck. Geht natürlich auch nächste Saison. Oder wir sind ja schon in der neuen Saison quasi
eigentlich
mittendrin.
Schon.
Natürlich weiter. Danke, Steffen, für deine Einschätzungen. Wir gehen jetzt wieder rein, nämlich zum Spiel Rögle gegen Zug. Das schauen wir uns jetzt auch noch an. Das Finale für euch HörerInnen. Wenn ihr Themen habt, die wir besprechen sollen, auch für den Pulscheck oder auch für weitere Podcasts, gerne zu uns. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis denn.
Ciao.
Das war die Radio über Wiesenfeld. Overtime, Intro und Outro sind von der Band Viper Queen. Ihr wollt das Radio unterstützen? Kein Problem. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.